Soundspaziergang 2014. Texte im Ohr, das Regierungsviertel vor Augen. GHH, unwiederbringlich.
Hoch oben unter dem Dach stehen die Schränke mit den Menschenschädeln, aber dorthin kommt kein Besucher. Darunter im ersten Stock die Tiere. Zuerst die Vögel, Adler natürlich, keine Doppeladler, aber Paare schon, wenn ein Unterschied erkennbar ist. Die Sammlung hat eine heraldische Ordnung, denn Vögel, wenn sie nicht fliegen, brüten oder vögeln, genau wie der Adel, der nicht wirklich fliegen kann, aber so tun als ob. Ganz im Stillen ist so der Saal der Vögel im Naturhistorischen Museum in Wien, dem allerhöchsten Kaiserhaus gewidmet, seiner ausgestopften Unermüdlichkeit, seinen metaphorischen Höhenflügen, seiner Vögelei und Brutkunst. Du, glückliches Österreich, Vögle, hieß es früher, ohne Vögeln kein Adel. Fleißig musste gevögelt werden, wenn es bei dem bleiben sollte, was ich schon gemehrt hatte. Vogelhochzeit, alle Vöglein sind schon da. Daher steht draußen auf dem Platz gegenüber dem Burgtor zwischen Natur- und Kunsthistorischem Museum das Denkmal Maria Theresias, die ihr Leben lang gebrütet und gevögelt und bewahrt hat, was dann zur Doppelmonarchie ineinander fiel. Schon ihr Vögeln hatte keinen rechten Sinn mehr. Eines ihrer Küken wurde geköpft. Eine Verirrung. Es wäre einfacher gegangen. Einmal habe ich dieses Knacken gehört. Eine Überdrehung des Kopfes und tot war der Spatz in den Händen eines Buben, ganz beiläufig. Es ekelte mich. Lara saß mir gegenüber in einem dieser tiefen Sessel in der Kantine, hielt ihre strumpflosen Beine sachlich übereinander geschlagen, aber da schaute ich kaum hin. Was ich zu erkennen suchte, war die Haut unter ihrer schwarz durchbrochenen Bluse. Ich wollte ihren Busen mit den Augen wiegen, der noch keine Corsage brauchte, sondern ganz freitragend war und erstaunlich. Schließlich sah sie mich an und sagte, dass unter der durchbrochenen Spitze eine Schicht blass hautfarbener Seide lag, nicht ihre Haut, die im Ton ganz verwandt war, darauf hatte sie geachtet. Eigenartig ist, wie so ein Busen Gefühle nährt und dieser Blick milchige Nahrung verlangt, ein männlicher Blick, der sich gerade dann romantisch verklärt, wenn nicht daran zu denken ist, dass der Busen, der da unter der Bluse scheint es, hervorschimmert, seinerseits nach dem weißen Samen verlangen könnte, der sich schon in der Leitung staut und in dem Handumdrehen beflecken könnte. Alles ganz unromantisch jetzt, aber immer entsteht die Stimmung und Spannung solcher Augenblicke, die auch nach 10 Jahren nichts von ihrer Eindringlichkeit verlieren, aus der nackten Möglichkeit des Kosens und Vögelns, aus dem Versprechen, dass nicht nur der Busen freigelegt werden könnte, aus der Art, wie einseitiges oder wechselseitiges oder beiderseitiges Hinhalten unerhörte und sinnfreie Versprechungen hervorbringt, die vielleicht erfüllt, eher aber schon deshalb nicht eingelöst werden, weil das Versprechen eines, das unbefangene Tun, aber etwas anderes ist. Immerhin unbefangen war ich damals, die Grenze des genauen Hinsehens wollte ich bei ihr nicht überschreiten, eine Studentin, nein, das Vögeln musste unterbleiben, was allerdings gerade einen Gefühlsstau erzeugte. Es war, wie gesagt, ein ganz eindringlicher Augenblick und ein ganz besonderer, weil sehr vergänglicher Busen, reine Vanitas. So frisch und fest ließen sich diese freischwingenden, vollen und zugleich schüchtern blassen Brüste nicht lange aufbewahren, die freilich nicht das Einzige waren, was mir Eindruck machte. Nein, das Gesicht war wichtiger. Freilich hätte es ohne diese Brüste und die schmalen Hüften und langen Beine anders gewirkt, zu denen sehr hohe Absätze ganz mädchenhaft gerade passten. Es hätte eine andere Stimmung ausgelöst, ich hätte Klugheit und Sehnsucht darin anders wahrgenommen und vielleicht nicht verstanden, dass der Tod aus diesen Augen schaute, als Versprechen ohne Furcht. Denke ich an diesen Abend, an dem Lara mich angerufen hatte, um mich in die Kantine zu bestellen, was mich aus einer tiefen Traurigkeit riss, so tue ich das mit dankbarer Verwunderung darüber, dass sie mich überhaupt anrief, nicht ich sie an diesem Abend suchte. Denke ich an diesen Abend, dann kehrt das Gefühl eines Schwebens zurück, eines freien Kreisens im Aufwind, das mich eine Weile vogelfrei machte. Ans Vögeln war nicht zu denken, aber Fliegen war möglich, im Sitzen, in tiefen Sesseln, erster Klasse, ganz unwichtig, dass ihr damaliger Freund sie dann abholte. Im Naturhistorischen Museum entfaltet sich nach Ähnlichkeiten geordnet, was in der Natur vermischt und in freier Bewegung vorkommt, der jeweiligen Schwerkraft entsprechend, der sich nur die Vögel entziehen, auch die Fische, denn auch das Wasser erlaubt ein Schweben, aber kein Fliegen, keine vorübergehende Überwindung der Schwerkraft, die eigentlich ein stetiges ihr Zuvorkommen ist, ein jedes Mal ausgebliebener Absturz, eine Verzögerung und im gleichen Augenblick auch Erfüllung. Auch die Macht eilt der Ohnmacht nur einen Augenblick voraus. Sie hat ein Vermögen, auf diesem Vorsprung zu beharren, ganz behäbig. Aber auf einmal steht der Bär dann nicht mehr auf den Hinterbeinen und der Mensch rennt um sein Leben. Die Gänse umzischen das verlaufene Kind, alles eine Frage des Maßstabs. Auch Vögel können Schrecken einflößen. Nicht bloß massige Großsäuger oder Rotten hundeähnlicher Wildtiere, deren Gefährlichkeit im Naturhistorischen Museum übrigens unterschlagen wird, als sei die Natur einmal geordnet in einen römischen, einen kaiserlichen Frieden verfallen, in dem das Lamm sich zum Löwen legt, das Huhn zum Fuchs, vom Doppeladler bewacht, der den Bau der Museen vierflügelig und vierfüßig überwachte. Auch den Zwillingsbau des Kunsthistorischen Museums gegenüber, das vollends dem Wunder der Triebunterdrückung gewidmet ist, die im Naturhistorischen Museum alles erstarren lässt, während die Bilder eigenartig ganz lebendig wirken. Vom Rosengarten her schaut das Naturhistorische Museum wie ein mächtiger, leerer Riegel herüber. Tatsächlich kommt die Pflanzenwelt darin nur am Rande vor. Der Rosengarten entspricht dem Saal der Vögel, die seinen Himmel durchqueren könnten. Nachts wird er zugemacht, zu viel Gevögel gäbe es sonst dort. Ein vielsprachiges Gezwitscher von vielen Stimmen. Jetzt erinnere ich mich an einen anderen fast freigelegten Busen, auf dem eine Vene sich stark abzeichnete, dort beim Rosengarten eine unter die Haut geschlüpfte Schlange, ein Todesmahl. Vögel, stelle ich mir vor, kreisen über dem Ballhausplatz dieser leeren Fläche, der eine Seite fehlt, die aber doch ein Platz ist, auf dem ganz allein, wünsche ich mir, eine zarte, unbezwingbare Frau sich dreht, mädchenhaft, aber sehr erwachsen, wie sie einmal war, unwiederbringlich.
Magdalena Dirks.
Das Geschenk vom Kaiser. Ein dichter Nebel hatte viele Jahrzehnte ihres Lebens verhüllt. Lange schon ist meine Großtante in eine Duftwolke aus Veilchenwasser und Naphthalin eingetaucht, die sie mit Lächeln um sich trägt, während die Welt ihr immer fremder wird. Von dem kurzatmigen Hier und Jetzt spannt sich die große Nebelbank in ihrem Kopf bis zur Kindheit. Zur Kindheit hin lichtet sich der Nebel auf wundersame Weise. Dort, am Ende des verschleierten Feldes, steht eine Burg. Greifbar nahe erscheint ihr die Burg. Sie kann jederzeit deren Kammern betreten, sich als Kind darin zurechtfinden, den Ahnen begegnen und dem Kaiser zuwinken. Sie begibt sich dahin mit einer Selbstverständlichkeit, mit der andere morgens Semmel kaufen gehen. Wir steigen mühsam aus der Straßenbahn. Ich spüre die haltsuchende Hand meiner Großtante, die aus einem schweren Nerzmantel greift. Ihr Arm hakt sich in meinen ein und fühlt sich knochig an in diesem Nerz mit den vielen abgenutzten Stellen, der noch in der österreichisch-ungarischen Monarchie gezüchtet wurde. Die Großtante schlurft neben mir her, entlang des Volksgartens mit kleinen Schritten, die ihr so viel Mühe abverlangen, dass sie kein Wort sagt, nur nickt, wenn ich sie frage, ob es geht, ob sie weitergehen kann, ob wir weitergehen sollen. Dann bleibt sie stehen und schaut auf die goldene Uhr vom Kaiser, ihre Kaiseruhr. Obwohl ich es ihr vor 10 Minuten gesagt habe, fragt sie wieder, wo wir seien und wohin wir gehen würden. Sie hat vergessen, dass wir uns in Wien befinden. Ich kann es immer wieder wie eine Neuigkeit verkünden und auf die gleiche Verwunderung stoßen wie die Male davor und alle Male, die an diesem Tag noch kommen könnten, als wir uns dem Heldenplatz nähern, um dort wie beim ersten Mal neu anzukommen. Als ob es gestern nicht gegeben hätte, als ob es die letzten 5 Tage ihres Besuchs nicht gegeben hätte und wir diesen Weg nicht immer wieder gegangen wären. Ich habe sie aus Südpolen für eine Woche nach Wien mitgenommen. Heute frage ich mich, ob sie in ihren Gedanken etwas auf ihrer Rückreise mitnehmen würde, außer ihrer Kaiseruhr, die sie aus Polen mitgebracht hat. Gestern, als wir am Ring auf einer Bank saßen, fragte ich sie, ob es ihr in Wien gefallen würde. Sie sagte, Sie sei nie in Wien gewesen. Der Kaiser sei aus Wien gekommen und habe ihr die schöne Uhr geschenkt. Tante Josephine, du hast die Uhr zur Hochzeit bekommen. Von wem hast du die Uhr bekommen? Daran musst du dich doch erinnern, sagte ich. Aber die Großtante schaute mich entgeistert an und richtete die Kette an der Uhr an ihrem Hals. Julia, die Uhr habe ich vom Kaiser bekommen, sagte sie. Sie nennt mich Julia und meint meine Großmutter. Ich habe mich damit abgefunden. Für sie bin ich Julia. Nur den Kaiser verwechselt sie mit keinem anderen. Den Kaiser, der 4-mal das Teschener Schlesien besuchte, damals im österreichischen Teil des dreifach geteilten Polens nach dem Rechten schaute und mit pompösen Kaisermanövern allseits Bewunderung hervorrief. Großzügig und herzlich und hoch willkommen sei er gewesen, wie auch meine Großmutter zu erzählen pflegte. Die Großtante hütet diese Welt, die Welt einfacher Menschen, die einen Teil der Monarchie bewohnt hatten. Den Berichten nach soll Franz Josef die Gegend besonders gemocht haben, und das spürten die Menschen. Der Kaiser besuchte Teschen zum letzten Mal im Jahr 1906, als die Großtante 4 Jahre alt war und mit kindlicher Freude zum ersten Mal ihren hochverehrten Namensgeber erblickte. Sie stand am Straßenrand und hielt ein Bonbon mit dem Antlitz des Kaisers in der Hand. Hoch soll er leben! Heftig schlagen unsere Herzen für unseren allerliebsten Kaiser, sagte der Bürgermeister. Über die Feiertage hinaus hörten die Kinder noch viele schöne Heldengeschichten. Die einen oder anderen, auch meine Großtante, bekamen ein schönes Bildchen von der Hofburg und stellten es auf ihren Spielkästchen auf. Ein kühler Wind weht vom Heldenplatz zu uns herüber. Meine Großtante fragt, ob ihre Frisur sitzt. Ich nicke. Noch nie habe ich gesehen, dass sich auch nur ein einziges Haar aus ihren hochtopierten Haaren gelöst hätte. Ein Netz hält die violett gefärbte Pracht zusammen. Sie hat immer auf ihr Aussehen geachtet. So stopft sie auch die Löcher ihres Nerzmantels, wenn sie sie nicht übersieht. Es wäre ihr jedoch nie in den Sinn gekommen, ihn gegen einen neuen Mantel auszutauschen. Sie pflegt und bürstet dieses täglich an ihr größer werdende Tier und trägt es mit Stolz ins neue Jahrtausend. Ich sehe hinauf. Der Wind verweht die Wolken. Die Sonne zeigt sich. Die Großtante spürt die Sonnenstrahlen und wird gesprächig. Sollen wir nicht etwas essen? Fragt sie. Aber Tante Josephine, du hast doch vor einer Stunde Kaiserschmarrn gegessen, sage ich. Wir haben heute noch nichts gegessen. Wo sind wir? Fragt sie. Dass wir uns in Wien befinden, will sie mir nicht glauben. Sie schaut auf den Boden, von dem sie unseren Standort nicht ablesen kann, und fragt erneut. Ich sehe sie neben mir, wie ein in die Jahre gekommenes Kind. Ein Kind, das immer wieder dasselbe fragt. Nur nach der Uhrzeit fragt sie nicht. Da sie die Kaiseruhr allzu gern anschaut, sie oft sucht, aber wieder findet. Trotz der Verwirrung und Gedächtnisschwäche findet sie immer die Kaiseruhr. Sie freut sich dann und sagt, es ist 2:30. Wir sollten etwas essen. Für einen Moment schweigt sie. Dann fragt sie, wo sind wir? Ich sage, dass sie es nach ein paar Schritten erkennen würde. Sie würde die Fassade der Hofburg etwas früher sehen können, wenn sie nicht zu Boden schauen würde. Ich versichere ihr, dass ich sie festhalte. Sie rückt die Kette der Uhr über den Pelz zurecht. Dann schaut sie auf und kann es kaum glauben. Aber Julia, das ist doch, ist das nicht die Hofburg von Wien? Ist doch, aber, sie fällt ins Stottern und staunt. Dabei scheint sie auf einmal aufrechter zu stehen, hebt ihre zitternde Hand in die Luft, während sich die andere noch fester in meine krallt. Ich fühle mich wie ein Magier, der zum x-ten Mal ein Kaninchen aus dem Hut zaubert. Ihr Gesicht ist voll erwartungsvoller Anspannung. Ihr Blick getrübt von tränenschweren Gedanken mit einem Hauch sanfter Wehmut. Sie und Julia am Heldenplatz. Ein Wunder. Wir setzen uns auf die naheliegende Bank. Ihr schweres Atmen beruhigt sich. »Werden wir den Kaiser sehen?«, fragt sie. »Der Kaiser ist tot«, sage ich. »Aber was redest du da? Er hat uns doch besucht. Schau, hast du die Uhr nicht gesehen? Die Uhr ist vom Kaiser.« »Und wer hat dir die Uhr geschenkt?« »Nicht der Kaiser. Die Uhr hat dir dein Mann geschenkt zur Hochzeit, Tante Josephine. Wie kannst du das nur vergessen? Wie kannst du deinen Mann vergessen?« sage ich. Aber dann hustet sie und hält beide Hände vors Gesicht. Ich neige mich zu ihr, halte sie fest, versuche ruhig zu bleiben. Ich denke an den verschollenen Mann meiner Großtante, während sie sich wieder beruhigt und nach dem Kaiser fragt, wo er sich aufhalten würde, wenn er nicht hier sei, wo er geblieben sei. Ich kann ihre Fragen nie zufriedenstellend beantworten. Ich kann dem Kind in ihr kein Bonbon mit dem Antlitz des Kaisers geben. Das Schöne hütet sie, das Tragische hat sie vergessen. Im Nebel des Vergessens liegt ihr Mann begraben. Meine Großtante schaut auf die Kaiseruhr und sagt, es sei 13:30. Wir sollten etwas essen. Am besten Kaiserschmarrn. Der Kaiser möge zwar am liebsten Tafelspitz, aber ihr sei nach etwas Süßem. Davor möchte sie die Hofburg aus der Nähe sehen. Vor der Hofburg versammeln sich immer mehr Menschen. Sie fragt, ob es der Kaiser erlauben würde. Julia, weißt du noch? Er hat die Buttermilch, die ihm die Anna gegeben hat, getrunken und wie er sich bedankt hat? Auf Polnisch. Unsere Kirche hat er auch besucht, sagt sie, schaut auf die Kaiseruhr, taucht weiter in die Geschichte von Teschen zur Kaiserzeit, befindet sich in einer der Kammern ihrer Burg. Dabei war es ihr Mann gewesen, der auf der Teschener Burg vor den Kaiser treten durfte. Polnisch, sprach der Kaiser, als er ihm die Uhr überreichte. Die Großtante schaut hinüber und fragt mich, ob die Fiaker auf den Kaiser warten würden, ob er vielleicht am Haupteingang zu sehen sei. Sie sagt, Julia, ist es nicht wundervoll? Ich trage die Uhr des Kaisers. Es ist schon 13:30. Ein paar Brillanten funkeln um das Zifferblatt. Die Großtante lächelt. Vielleicht ist jetzt der Moment der Erkenntnis gekommen, denke ich. Tante Josephine, die Uhr hast du gar nicht vom Kaiser bekommen. Wer bekam die Uhr vom Kaiser? Wer gab sie dir? Die Uhr gab dir dein Mann, nicht der Kaiser. Erinnerst du dich? Frage ich. Glaubst du mir nicht? Die Uhr ist vom Kaiser. Julia, weißt du noch? Ich habe dem Kaiser einen Blumenstrauß gegeben, sagt sie, als sei sie die Braut des Kaisers. Sie schaut wieder zur Hofburg hinüber. Julia, du wirst es nicht glauben. Das ist doch die Hofburg von Wien. Sieh her, wie viele Menschen da stehen. Der Kaiser ist da. Sie wollen alle zum Kaiser, ruft sie. Sie wollen nicht zum Kaiser. Die Menschen kommen hierher, um zu protestieren. Sie ärgern sich über die Politik. Sie wollen nicht, dass gegen andere gehetzt wird. Wie soll ich dir das erklären? Julia, wieso ärgerst du dich über mich? Du bekommst die Uhr, wenn ich sterbe. Es geht nicht um die Uhr. Es geht nicht um den Kaiser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich darf mich nicht aufregen. Ich sollte meine Großtante bald woanders hin mitnehmen. Wir sollten uns in ein Kaffeehaus setzen, denke ich, und stehe auf. Aber sie sagt... Warte. Sei wieder gut. Hier tut sich etwas. Wir werden den Kaiser sehen. Der Kaiser ist tot. Er ist schon lange tot, Tante Josephine. Willst du es denn nicht begreifen? Alt, sehr alt ist er geworden. Und dein Mann, wie alt war dein Mann, als er fortging? Die Leute sagen, der Kaiser empfängt jeden, der zu ihm gekommen ist. Oft gibt er auch das Geld für die Rückreise. Julia, hast du das schon gehört? Sagt sie. Und dein Mann, hat er auch das Geld für die Rückreise bekommen? Hat er das bekommen? 1940 haben sie ihn abgeholt. Und, hast du ihn wiedergesehen? Etwas von ihm gehört? Das hast du mir doch... Bevor ich den Satz zu Ende ausspreche, sehe ich die Augen der Großtante glasig werden. Sie holt aus den Tiefen des Nerzes ein Stofftuch. Sie reibt damit die Kaiseruhr. Verlegen, doch fest reibt sie daran. Ich greife nach ihren Händen, aber sie zieht sie weg. Dann sackt sie in sich zusammen und schluchzt. Ich schäme mich. Ich schäme mich für meine Fragen. Das sind doch Fragen, die ich ihr nicht stellen durfte. Der Mann meiner Großtante war erst 10 Jahre alt, als er vor dem Kaiser die Geige spielte, auf der Burg zu Teschen. Dafür hatte er die Uhr bekommen, die er dann stolz seiner Braut in die Hände legte. Polnisch, sprach der Kaiser, als er ihm die Uhr schenkte. 34 Jahre später kamen andere Männer, die sprachen Deutsch. Sie sagten, er solle mitkommen. Sie haben ihn mitgenommen. Seine Frau, alles ließ er zurück. Er verschwand im Nebel. Nie wieder hat sie ihn gesehen. Nie wieder etwas von ihm gehört. Die Uhr vom Kaiser ist ihr geblieben.
Dominik Sriens.
Ein Kopf ist er sich selbst. Dieser Bausatz enthält 52 Einzelteile in 5 Farben und eine Anleitung. Das Modell kann jederzeit nachmontiert werden. Dieses Modell ist nur hierzulande erhältlich. Mit dieser Förderpumpe, auch Pferdekopfpumpe genannt, wurde und wird in vielen Ländern Sprache in kleineren Mengen gefördert. Hey, das bin ja ich. Der kolossale Überbau, die Menschen und ich. Die Ausgrabungsstätte, die Lederpeitsche, die vorbeirauschenden Taxis, die hochgehaltenen Tablets, die Genickstarre, das frisch lackierte Holz, der noch rauchende Apfel, die noch rauchenden Äpfel, die Mähne, die Hufen, der Sack. Was passiert, wenn ich meinen Kopf in das Pferd hineinstecke? Wenn der Hall in der Halle lauter wird? Wenn der Mann auf der Kutsche zu schnalzen oder pfeifen beginnt, sich die Räder in Bewegung setzen? Wenn die Balustrade zusammenbricht und sich der Vorhang hochzieht und die Residenz entblößt wird? Wenn man 7 Jahrhunderte lang wächst und doch nur wuchert. Wirst du der Erste sein? Wirst du es als Erster erfahren? In diesem Teil des menschlichen Körpers, der zweispännigen Lohnkutsche, gibt es keine Widerstände, gibt es sie nicht. Körper, nur ein paar Sinnesorgane, Du spürst, dass der Kopf zusammensackt. Der Reiter, aber auch Kaiser Franz spürt, dass er zusammensackt. Auf die Brust, auf die Schultern, dass sie den Kopf vor ihm neigen und sein eigener aber sackt zusammen, dass der gigantische Kopf doch leer ist, von innen, aufgeblasen, ausgehöhlt, dass der Kopf ein Raum ist und der Raum ein Kopf. Der Fiaker nimmt den Hut vom Kopf. Die Touristen verneigen ihre Köpfe vor ihm. Die kaiserfressende Kuppel, der Kopf. Der kuppelfressende Kaiser, der Kopf. Die Balustrade, die Michaela-Kuppel. Hier werde ich stehen, hier oder wo. Ein Kopf scheint allein, ein Kopf ist er sich selbst. In dieser Stadt wirkt alles befestigt. In dieser Stadt wird alles erweitert. Ein Rundgang. Bestehende Trakte und zahlreiche neue. Fly me to the moon, Bamberger. Die Antekammer führt zum Marmorsaal, der Marmorsaal zum Zeremonientrakt. Der Zeremonientrakt nirgendwohin. Zu belastend wirken die dicken Mauern, noch zu frisch die Wehrtürme der alten Burgbefestigung. Rein kommt man nicht mehr, raus im Flug. In diesem Teil des menschlichen Körpers, der zweispännigen Lohnkutsche, gibt es keine Widerstände, gibt es sie nicht. Körper, nur ein paar Sinnesorgane. Du spürst, dass der Kopf zusammensackt. Der Reiter, aber auch Kaiser Franz spürt, dass er zusammensackt. Auf die Brust, auf die Schultern, dass sie vor ihm dem Kopf neigen und sein eigener aber sackt zusammen, dass der gigantische Kopf doch leer ist, von innen aufgeblasen, dass der Kopf ein Raum ist und der Raum ein Kopf. Der Fiaker nimmt den Hut vom Kopf, die Touristen verneigen ihre Köpfe vor ihm. Obwohl ein separates Gebäude, ist die Stallburg durch einen Übergang mit dem Rest des Komplexes verbunden. Die Ohren, die Augen, die Nüstern, die Zähne, der Hals, der Widerrist, die Schulter, die Vordergliedmaßen und der Kopf. Ihr ehemaliger Verwendungszweck, sich aneinander zu fügen und nicht ineinander. Gleich gegenüber liegt der Eingang in die Hofburg zur Michaela-Kuppel, gekrönt Equus Equal. Vom oberen Halsrand, dem Kamm, bis zum Schlauch reicht die Einwölbung, die vom Brustbein hinauf zu den Flanken auch eine Auswölbung darstellen kann. Ein barocker spanischer Hengst mit einem hohlen Kopf, von der Nase über die Ganaschen, den Scheitel, die Stirn bis zum Genick, ein hohler Kopf, als wäre einmal ein Kopf darin gewesen. Ein Kopfbahnhof, ein Ort, an dem die Touristenschneise endet, die Fiakergleise enden, doch nie enden wollen. Somit gleiten alle Züge an beiden Seiten hinein und in umgekehrter Fahrtrichtung wieder hinaus. Hinaus? Ja. Dieser Kopf verbindet alles. Und das Auge? Ja, das Auge sieht alles. Das Opeum blickt auf den Fußkreis hinab, blinzelt nicht, nur hin und wieder. Ein Auge? Nein, sieh, ich habe 8 Augen, mit denen ich mich selbst erspähe, Aug um Aug, vis-à-vis. Ein Oktogon, ein regelmäßiges Achteck. Mein Hut, der hat 8 Ecken, 8 Ecken hat mein Hut. Und hat er nicht 8 Ecken, dann wäre er nicht mein Hut. Oben? Ja, ganz oben in der Mitte der Kuppel. Der Zwiebelkuppel? Nein, eine böhmische Kappe. Ein Pilz? Eine Kuppel kann man nicht essen. Die Mantelfläche ist ein Kugelabschnitt und in das Zwischenstück der Kugel kann man einen Kopf einschieben. Jeder Tourist hat einen Krümmungsmittelpunkt. Und der rote Vorhang geht nie auf, ist ja meine Zunge. Ich schlecke Sissi ab. Und alle Pferde, die zwischen den tiefen Furchen der spanischen Hofreitschule hervorspringen, schlecke ich ab und verschlinge. In meinem Kuppelschlund, ein Turm der Winde, ein vollkommener achtstrahliger Stern? Ja, ich bin der Zentralbau, der alle Synapsen beisammen hält. Man munkelt, es bringe Glück, sich unter deiner Obhut zu küssen. Ich küsse nur die Totenmaske, den schwarzen Mantel und die Attentatspfeile. Nun bin ich am Boden. Zerstört? Nein, ich bin am Boden. Bin der Uringestank, der sich um die Touristenschuhe herumschlängelt, bin das Horngebilde, das die Zehen umschließt, trage die Stoßwirkung jedes Schrittes, bin Anfang und Ende des Schrittes, bin die Straße, die ihn abfedert, muss das Gewicht der Pferde, der Kutschen, der Kutscher tragen, um bleibende Schäden zu verhindern. Ich gewähre euch einen festen Stand, sorge um die feste Anbindung der Passanten an das Hofburgskelett, bin die Straße, auf die Köpfe aufsetzen. Die weiche Schutzhaut, die sich wie ein Schleier über verliebte Hochzeitspaare legt, die sich in mir filmen lassen, und jene Schutzhaut, die in den ersten Tagen nach der Geburt aushärtet und erst mit der Zeit ausgelaufen wird. Daher werden die Hufen auch die zusätzlichen Herzen des Pferdes genannt. Langsam nähern wir uns dem Ende zu. Stehst du noch immer unter der Kuppel, stehst du richtig. Wendest du den Kopf, wendest du richtig. Kniest du vor mir, dann kniest du richtig. Ein Pferd lügt nie, sollst du wissen, und sollst dich wieder den Furchen zuwenden. Ein Hufschlag? Ein Orchester von Hufschlägen. Ich habe ein paar Joghurtbecher gesammelt, die kann man auch für das Erzeugen von Pferdehufen verwenden. Ein Seitengang? Ein Seitenhieb. Man fußt mit den Hinterhufen nicht auf der Linie, sondern geht seitlich versetzt. Zweischlag, Dreischlag mit Pause, Galopp. Dreischlag mit Pause, Galopp. Dreischlag, Schritt. Mitten im Hippodrom, wie aus einem Hinterhalt, springt eine kleine Chinesin aus dem Mauervorsprung hervor, die ihren Fotoapparat zückt, die Linse fletscht, sich der anbahnenden Pferdekutsche in den Weg stellt, sich der Menge in den Weg stellt, fokussiert, stellt die Kutsche innerhalb der Kuppel scharf, blendet ab mit dem kleinen Finger auf dem Auslöser, grinst frech und dann verrutscht ihr Regenmantel, ihre zweite Haut. Sie ist blind und ihr Motiv blendet ab, rauscht vorbei und die chinesische Touristin hüpft auf einem Fuß Richtung Kutsche, erblickt das bedrohliche Netz, welches die Kuppel ausgeworfen hat, verfängt sich mit dem Kameragurt in den engen Maschen und Öffnungen. Das Japan-Netz wird von den Touristen kaum wahrgenommen. Sie strömen in den Fanggarten und laufen Gefahr, sich in dem feinmaschigen Netz selbst zu erdrosseln. Das Netz lässt die Pferdekuppel in einem quadratischen Muster erscheinen. Selbst das Auge verfängt sich in diesem Netz und kann nicht mehr weiter, während der Körper weiter will und die Autos einfach weiterfahren. Die kleine Chinesin torkelt zunächst auf dem linken Bein, dann findet sie auf ihrem rechten Bein Halt, löst den Kameragurt und läuft, laut kreischend, ihrem Mann hinterher. Die Kuppel war gnädig. Und wenn man nicht mehr weiter kann, hört man einfach auf? Ja, wenn man nicht mehr weiter kann, hört man einfach auf.
Nathalie Dewan,
Otto Robert Jon, der Hegemon, der weder Hemd noch Hose kennt. hört, hört.
Herrscher Jon verschenkt den Thron.
Krone.
Verschenkt?
Verschenkt?
Es brennt.
Du brennst.
Es brennt der Hof.
Der Fernhof?
Der Sperlhof?
How come? Come on.
Come on.
Jetzt kommt der Komet.
Der rote Stern.
Sternhilfvoll.
Obwohl.
Geht schon.
Der Blast.
Schon gehört.
Herrscher Jon verlost den Thron.
Orf.
Jetzt geht's los.
Herrscher los.
Weder Herre.
Noch Gescherre.
Geh her, les vor. Der Hegemonenwechsel steht bevor. Menschenmengen strömen gen Herrscherhof, Zwecks Loserwerb. Jeder, der möchte, könnte jetzt sofort Herrscher werden. Jetzt sofort?
Voll, toll!
Well, go on! Lose werden erworben, 10 Lose, 10 Cent, Posten verlost, Herrscherlogen bezogen.
Echt jetzt? Voll cool!
Ob Erdgeschoss oder oberstes Stockwerk, stets gegen Ende des Sommers, noch vor dem ersten Frost, wechselt der Herrscherhof den Besetzer. Der Wechsel erfolgt per Los, verlost werden ebenso Krone, Szepter, Polstermöbel.
Schwedenbomben durch den Ecken Koffidugo. Schwedenbomben durch den Ecken Koffidugo. Schweden
heller Gold, Groschen heller Gold, Schweden. Sondernoten, Groschen heller Gold.
Herrscherlose, herrscherlose Lotto, Toto, herrscherlose, Top oder Flop, herrscherlose.
Free Towers now, vote for the best. Free Towers for the pools, best joke. Jetzt geht's los, jetzt geht's los.
Let's go, Dee, fetch some of them loser. Jetzt Rockets, yes, now or never.
Jetzt geht's los, jetzt geht's los.
Szenenwechsel. Vor dem Herrscherhof herrscht reges Gerede. Wer kommt jetzt?
Wer könnte wohl?
Wer wollte denn?
Wer möchte gern?
Wer stößt wen jetzt vom Podest?
Uhu, wer möchte denn? Wer möchte denn den Knochenjob, des Herrschens wohl geschenkt bekommen?
Nee, nee, not me, me not.
Oho, wer möchte denn, den Knochenjob, des B-Herrschwerdens, C-Herrschwerdens, D-Herrschwerdens wohl geschenkt bekommen?
Me, nee, not me, me not.
Weder herrschen noch beherrscht werden, so der Tenor.
Herrscherlose, Herrscherlose, Lotto, Toto, Herrscher.
Wechselworte werden gewechselt. Es geht entweder gegen den Herrscher oder gegen den Hof, gegen den Loserwerb oder gegen Erwerbslose, gegen Moslems oder gegen Proleten, gegen Homos oder gegen Kometen, gegen Bomben oder Drohnen, gegen Elektroschocks oder verbotene Zonen, gegen Google, den Kreml oder so.
Gegen jene dort oben, gegen jene großkoscher, großkopfer, gegen jene Doktoren, Professoren, gegen deren geschwollene Rede, leere Worte, deren Worte oder des Gedenkens oder Denkens.
Herrscherlose, herrscherlose, letzter Moment, herrscherlose.
Gegen den Strom, gegen den Hegemonenstrom, den Monopolenstrom,
gegen den Ostrom,
gegen den Westrom,
gegen den Common Sense,
Nonsense,
Nonsense,
Nonsense.
Szenenwechsel. Große Treppe vorm Herrscherhof, strömender Regen. Menschenmengen verfolgen den Herrscherwechsel vor Ort. Der Fernseher sendet nonstop vom Ort des Geschehens. Es geht los. Herrscher Jon holt Helfer Herbert. Helfer Herbert holt den Doppelvogel. Der Doppelvogel holt erfolgslos 11 vom Boden des Topfes.
Trommel, Solo, Trommel, Tremolo.
Los 11 erlöst den Herrscher Jon. Ober Robert vom Drechsler kommt. Herrscher Jon vom Thron. Geht vom Podest. Der Herrscher wechselt den Posten. Hopp, hon, hopp, hopp, hopp. So kommt's, so geht's. Weder Depp noch Streber entkommt dem Los. Detto der Stellvertreter. Helfer Herbert holt den Doppelvogel, der Doppelvogel holt erfolgslos 16 vom Boden des Topfes. Trommel, Trommel, Solo, Trommel, Tremolo. Los 16 erlöst den Helfer Herbert. Herr Sommer vom Sperrelhof kommt, Helfer Herbert von rechts vom Thron geht vom Podest. Der Stellvertreter wechselt den Job. Hopp, on, hopp, hopp, off, off. So kommt's, so geht's. Rollenwechsel. From Oberherrscher to Oberjon, hopp, off, hopp, on, eben noch Herrscher, jetzt schon Sperrelhof. Dort lernt er Klo, Rollen wechseln, Seelen trösten, Reste verkochen, Speckknödel, Lecho, Cranesauce, Gecho, wertvoll, vollwert, Spenden erbeten. So folgt Oberjon dem Kellner Evo, Genosse Evo Mo von Bo. Motto, Fotos kosten, Essen geschenkt. Essen soll genossen werden, Fotos sollen geschossen werden. Ersteres gegen Gottes Lohn, letzteres gegen echtes Geld. So kommt's, so geht's. Detto der Stellvertreter. Herr Herbert lernt stempeln gehen, er lernt bewerben, den Herbert, den Robert, den Flobert, er lernt den Selbstwert, den Fremdwert, Fremdwörter oder den Wert des Geldes kennen, Fördergelder, Fördergeber, Fördertöpfe oder Tröge, Lebenskosten, Nebenkosten, Lohnkosten, ebenso Lohnnebenkosten sollen gesenkt werden, Kostenstelle, Stellenwert, Postenstellen, Steckenpferd, Help Center, Welcome Desk, Desktop, Top, Down, Top oder Flop. So kommt's, so geht's. Wechsel vollzogen. Ex-Ober-Robert goes Herrscherhof. Dort lernt er den Herrscherton, den Herrscherlook, mehrere Herrschmethoden, kennen jedoch weder besonders mögen noch besonders beherrschen. Rede gegen Rede, Wert gegen Wert. Chefökonomen wettern gegen Chefonkologen, Chefökologen gegen Chefdemoskopen, Experten wollen gehört werden, Modelle wollen erörtert werden, Floskeln wollen gewechselt werden, Herzen werden erobert, 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 erobert. Nomen est omen. So kommt's, so geht's. Let's get the job done. Detto Herr Sommer. Der erlernt den Herrscherjob, den Job des Herrscherhelfers, des Oberherrscherhelfers, des Ex-Oberstellvertreters on the job. Er wechselt von Sperrelhof gen Hof, von Sommer gen Herbst gen Schneegestöber. Schnee von gestern, Sorgen von morgen. Wer vorher denkt,
der schöne Schnee,
senkt jetzt den Kopf, denkt jetzt,
oh je. Der schöne Schnee kostet enorme Mengen Geld.
Schnee kostet Geld. Geld, Geld oder Leben. Menschenleben, Rehleben, Elchleben, Volvo-Leben oder Mercedes-Leben. Herr je. Szenenwechsel. Morgens vor dem Hof. Es regnet. Fern der Erde strebt der Mond der Sonne entgegen. Werksvertreter, Geldervertreter, Gebervertreter, Nehmervertreter, Vertreter der herrschenden Lehre, Vertreter verfolgter Völker, Stellvertreter des Herrn, Höhlenforscher, Tropfenbolde, Gschruppenonkel, Strolche, Gören, Mönche, Nonnen, Genossen, Protestler, Sponsoren, Rechtsbrecher oder Gestörte, Horden von Nerds, Strömen gehen Herrscherhof. Jeder möchte gerne
jetzt sofort
Ex-Ober, jetzt Oberherrscher Robert Sommer, Herrn Robert Sommer Herbst, Herrn Herschel Sommer, Herrn Sommer Lechner Jon, Herrn Otto Robert Herbert Jon, Herrn Robert Otto, Herrn Sommer, Herrn Jon, hören, treffen, sprechen, erstechen oder erobern.
Hört, hört.
Herrscher Otto Robert Lechners Ohr jedoch gehört versprengten Lehren. Je mehr verschenken, desto mehren. So Engelbert der Ökonom.
Verschenken.
Doch woher nehmen, wenn weder Erben noch Vermögen, weder Stehlen noch Erober, können Gelder denn gesponnen werden? Vom Stroh zu Gold?
Oh, no more jokes! Jetzt kommt der Ernst des Lebens. Geld oder Leben, noch oder nöcher.
One-Stop-Shop now.
Gefordert werden höhere Löhne, offene Konten, poröse Grenzen, bessere Noten. Hopfenfeste soll es geben, Vollkornzonen, Vollwertdrogen, kostenlose Opernmoscheen, Bordelle.
Wenn schon, denn schon.
Bordellverbote, Bettelverbot, Verbote, Schlepperboote, Verbote, korrektes Gendern, mehr Sport, Bodenreformen, Borderreformen, Wohnreformen, Lohnreformen, Role Models, Top Models, Commons, Freedom, Bolo, Bolo.
Tod dem Sterben.
Frontex.
Stoppen.
Song Contest.
Stoppen. Weder
Sommerloch
noch
Loch Ness,
sondern
Ozonloch
stopfen.
Erde den Kosmos. Völker hört den Glockenton.
So on, so on, so on. Jan, Otto, Otto, Robert. Hello.
Komm schon, Robert, komm schon, Herbert, Robert, Sommer, Herbst. Komm schon, John, komm schon, Joko, Otto, komm schon, John, Lechner, Robert, komm schon, sonst könnte es Brösel geben.
Stop now! Step down! Get lost!
Otto, Robert, Herbert, Sommer, Lechner, John kommt. Oh, Schock! Der Ton der johlenden Menge verebbt. Oh, Schreck! Wer gegens Protokoll verstößt, der soll vom Orf vergessen werden. Wer jedoch gegen den Dresscode verstößt, der soll von der Krone gefressen werden.
Hört.
Vor dem Hof steht, ohne Hose, ohne Hemd, der Hegemon.
We get lost.
Der Hegemon, der weder Hemd noch Hose kennt, trottet fort von Herrscherhof gen Heldentor. Held oder Tor?
Geld, der Herr, Geld oder Leben.
Der Hofbettler kommt des Weges. Forsch fordert der den Bettellohn.
Geld oder Leben.
Der Herr, der ohne Krone, ohne Hemd, Schmäh ohne Hose, ohne Geld, jedoch vollkommen locker losgelöst, den Topjob gegen Streetwork wechselt, schenkt dem Herrn, der ohne Krone, doch von Welt den Betteljob verfolgt, den
Segen Gottes.
Der Ort des Herrschers leer. Der Vorort voll.
Herrscherlose, herrscherlose, Lotto, Toto, herrscherlose,
Regenbomben,
Groschen, heller Gold, Sondernoten,
Groschen, heller Gold, herrscherlose,
Regenbomben,
herrscherlose, Lotto, Toto, herrscherlose, Top oder Flop, herrscherlose.